Herzlich willkommen bei Female Success, dem Podcast, der Frauen in Wirtschaft und Führung in den Fokus rückt. Wir zeigen, wie Unternehmen weibliche Führung gezielt fördern können und wie Frauen ihre Karriere erfolgreich gestalten. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Marie-Therese Thiel.
Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Success. Ihr habt ja jetzt schon einige Episoden von diesem Podcast gehört und ja, ich stelle mich trotzdem nochmal vor. Mein Name ist Marie-Therese Thiel und ich war 30 Jahre in der Energiewirtschaft tätig, mit dem Schwerpunkt Osteuropa in Vorstandsfunktionen, aber natürlich auch Aufsichtsratsfunktionen. Ich war CEO der Stromversorgung Budapest und Bereichsvorstand für die Netze Osteuropa, also ein bewegtes Berufsleben. In unserer letzten Episode haben wir darüber gesprochen, wie Unternehmen den Einstieg von Frauen in Führungspositionen unterstützen können, damit der Start so reibungslos und erfolgreich wie möglich gelingt. Heute drehen wir die Perspektive mal um und widmen uns speziell den Frauen, die neu in einer Führungsrolle starten. Was können die denn tun, damit sie diesen Start möglichst erfolgreich gestalten? Der Anfang einer neuen Position, und das habe ich ganz oft in meinem Leben gehabt, auch wenn ich immer nur in einem Konzern gearbeitet habe, habe ich aber ganz viele unterschiedliche Aufgaben wahrgenommen. Da ist die erste Zeit oft sehr entscheidend. Und als weibliche Führungskraft gibt es eine zusätzliche Herausforderung, weil man doch sehr beäugt wird. Ich habe das in meiner letzten Folge ausgeführt. Und wie du deinen Platz im Team findest, wie du dir da Vertrauen aufbaust, was kannst du aktiv tun, um dich und deine Position gut und bestmöglichst zu verankern? Für dieses Thema freue ich mich, heute wieder live neugeboren an meiner Seite zu haben. Live ist, wie ihr ja wisst, Kommunikations- und Strategieberater und unterstützt Führungskräfte dabei, ihre Position authentisch zu kommunizieren und sich nachhaltig zu positionieren. Er wird uns durch diese Folge begleiten und die entscheidenden Fragen an mich stellen. Live, schön, dass du dabei bist.
Hallo Marie-Therese, ich freue mich auch sehr, wieder mit dabei zu sein. Das macht großen Spaß, hier mit dir über diese Themen zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, klar.
Das heutige Thema finde ich allein deshalb eigentlich ziemlich gut, weil es genau dem entspricht, was ja so mein Bereich ist. Also nicht mit Unternehmen zu arbeiten oder Ähnliches, sondern wirklich mit den Führungskräften selber. Und heute nehmen wir ja die Perspektive der weiblichen Führungskräfte ein und überlegen einfach mal, was können die denn tun am Anfang? Also von daher, da freue ich mich schon sehr auf deine Impulse und auch deine Erfahrung. Bin gespannt, was du vielleicht auch aus deiner eigenen Zeit da so erzählst. Du hast ja jetzt auch in der letzten Zeit schon sehr, sehr viele Frauen dabei begleitet, eine neue Führungsrolle zu übernehmen. Hast du so das Gefühl, die starten immer alle sehr ja, vorbereitet und geplant? Oder ist es etwas, wo viele Führungskräfte da am Anfang tatsächlich nochmal so einen kleinen Schubs brauchen, dass sie eben nicht nur sich so direkt auf die Arbeit stürzen, sondern auch diesen Part noch im Blick haben? Wie würdest du das sagen?
Also die Kolleginnen, die ich begleitet habe, da habe ich gesehen, dass sie oft sehr große Manschetten vor der neuen Aufgabe haben. Mhm. Ehrlich gesagt, das hatte ich auch. Ja, also als ich 2005 in die Position des Finanzvorstands nach Ungarn gegangen bin, da hatte ich ein neues Land. Ich war Juristin, neue Profession, ein neues Umfeld und ich kam aus dem kuscheligen Westfalen in die Weltstadt Budapest. Natürlich hatte ich da Manschetten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das vielleicht auch ein Mann hat, wenn er eine neue Position übernimmt. Nur Frauen äußern es vielleicht offener. Zumindest wenn sie in einer solchen vertrauensvollen Beziehung sind, dass sie jemanden haben, der sie da begleitet. Und das ist ja sowieso das, was ich auch in meiner letzten Folge empfohlen habe, dass Unternehmen den Kolleginnen so eine externe Beratung an die Seite stellen. Aber das wollen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Wir kommen heute mal darauf, was denn Frau tun sollte.
Ganz genau. Vielleicht, ich würde auch, das fällt mir gerade so auf, vielleicht nochmal einfach für für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht alles gehört haben oder schon vieles gehört haben, ich weiß es nicht, nochmal eine aus meiner Perspektive eine Sache klarstellen. Wir reden immer so ein bisschen darum rum, ja, auch Männer betrifft das und auch die haben ja diese Probleme und warum jetzt dann ausgerechnet Frauen helfen? Also ich glaube, es ist doch eines klar. Na klar haben Männer diese Probleme im Zweifel auch, aber bisher haben die sich ja offenbar ganz gut selbst zu helfen wissen oder jedenfalls in Mehrheit, weil sonst hätten wir die Situation jetzt nicht. Und dieser Podcast dreht sich halt einfach nur mal darum, dass wir Frauen unterstützen wollen. Also von daher, das ist halt einfach hier das Thema.
Ja, genau.
Das ist und völlig meiner, okay, dass man das
meiner
tut.
Meiner Kollegin Martina und mir liegt es halt ganz besonders am Herzen. Was können wir denn einer jungen Generation geben? Wir haben beide ein sehr erfolgreiches und erfülltes Berufsleben gehabt und es ist einfach unser Anliegen, den jungen Kolleginnen vielleicht Empfehlungen zu geben,
ganz genau,
wie sie das bestmöglich gestalten können.
Absolut. Fangen wir doch mal an. Also du sagst ja, die erste Zeit ist ganz besonders wichtig und da sollte man dann bestimmte Schritte machen und sich auch ja vielleicht direkt positionieren. Jetzt vielleicht mal, ich weiß nicht, ob du auf diese Frage vorbereitet bist, aber warum würdest du eigentlich sagen, ist es gerade so diese erste Zeit, die überhaupt wichtig ist, bevor wir mal drauf kommen, was man denn machen kann? Warum direkt gleich am Anfang sich richtig positionieren?
Weil der erste Eindruck immer der wichtigste ist.
Ja.
Und man setzt einfach, wie man auftritt, womit man auftritt, setzt man einfach Zeichen.
Ja.
Und es ist ja so, dass die Position meistens, manchmal ist die ja länger vakant oder ein Mensch ist in den Ruhestand gegangen, die wird neu besetzt. Und das ganze Umfeld ist doch gespannt darauf, wer kommt denn da jetzt?
Ja, die Aufmerksamkeit ist viel größer als später. Ne, also genau. Was man in dieser ersten Zeit machen kann, ist halt im Zweifel viel einfacher, als was man sich später mühsam erarbeiten muss. Wenn man gleich am Anfang die richtigen Pflöcke einschlägt, dann hat man es deutlich einfacher, als wenn man das irgendwie Wochen später erst macht. Also ich frage das halt nur, ich habe jetzt also gerade, das waren zwei Männer allerdings, auch egal, ne, Leute, die ich angefragt habe für meinen Podcast, die ganz neu in ihrer Rolle sind und die haben dann gesagt, ja, sie wollen jetzt erstmal sich ein paar Monate hier einarbeiten, bevor sie sich um sowas wie Kommunikation kümmern. Und da dachte ich dann auch, ah, Leute, ihr habt nicht komplett verstanden, was jetzt gerade Phase ist.
Das ist wohl wahr. Die hätten mal besser unseren Podcast vorher gehört.
Ganz genau.
Also in der Regel hat man, bevor man eine neue Position antritt, so eine kleine Vakanz, weil ja nicht immer man nahtlos von einer Position in die andere geht. Und diese Auszeit sollte man nutzen, sich mal selbst zu sortieren und sich einen Plan zu machen. Was will ich denn eigentlich erreichen? Was will ich tun? Und wirklich so einen strategischen Meilensteinplan für die ersten 100 Tage zu haben.
Ja.
Und da sage ich ja wieder, jetzt komme ich wieder zu meiner externen Beratung, ja, da kann man natürlich aus Erfahrung helfen.
Ja, also du sagst, nicht einfach selber sich nur durchbeißen, sondern am besten sich einen Sparringspartner, eine Sparringspartnerin holen und die am besten auch noch extern, um, warum extern? Was sagst du?
Ja, das habe ich in meiner letzten Folge ziemlich ausführlich erläutert, weil man diesen Berater, der muss wirklich neutral sein. Und jeder, der in einer Organisation eingebunden ist, der hat eine gewisse Bias. Also der hat unterbewusste Meinungen zu Personen, zu Themen und das hilft nicht.
Und eigene Interessen. Also
ja, kann auch sein. Absolut, also das muss noch nicht mal böswillig sein. Das ist die Natur des Menschen.
Nein, klar, ja. So, und wie sieht so ein 100-Tage-Programm dann aus? Versuch doch mal, am besten erstmal irgendwie so eine kurze Zusammenfassung, dann können wir ja mal in die Details einsteigen.
Also mit meinem letzten Mentee in einem Mentorenprogramm, die gerade innerhalb der Mentorenzeit eine neue Position übernommen hat, haben wir wirklich uns hingesetzt und haben überlegt, was ist denn zu tun? Und haben konkret aufgeschrieben, erstmal One-to-One-Gespräche mit dem Team. Und zwar nicht in der Gruppe, natürlich stellt man sich in der Gruppe vor, aber dann ist ganz wichtig, Einzelgespräche mit dem Team, mit den Kollegen der benachbarten Abteilung und diese Kreise immer größer ziehen. Warum One-to-One-Gespräche? Man bekommt dann sehr schnell ein Gefühl dafür, wo denn hier so die Fallen stecken. Weil die Leute einem vielleicht was Unterschiedliches erzählen, ja, und das muss man sich alles mal dann auf der Zunge zergehen lassen. Und ich empfehle, so ein, ja, Tagebuch zu führen. Jetzt nicht im Sinne eines Poesiealbums, sondern zu notieren, mit wem hat man gesprochen und was ist einem hängen geblieben aus dem Gespräch, damit man das nach einer Zeit auch noch reflektieren kann. So, und dann natürlich wird das Unternehmen, auch da sind wir ja letztes Mal drauf eingegangen, bestimmte Kommunikationsschritte, wenn es ein gutes geführtes Unternehmen ist, gewisse Kommunikationsschritte mit dir geplant haben. Darauf solltest du dich gut vorbereiten. Wie trittst du auf? Welche Botschaften gibst du?
Also sprich, wenn du intern und extern vorgestellt wirst, vielleicht zu ersten Meetings, zu Vorstellungsveranstaltungen und so weiter.
Ja. Ja, und sich vielleicht in internen Besprechungen mal zuerst nicht ans Ende des Tisches setzen, sondern pünktlich kommen, früh genug und sich in der Mitte des Tisches platzieren. Mhm. Und dann einfach, also normal ist das ja so Hackordnung im Unternehmen, sitzt der Führer, sitzt in der Mitte und dann setzt man sich einfach dem gegenüber. Da wird einen schon keiner rausschmeißen, aber das ist erstmal ein Statement. Und dann vielleicht nicht auf die der allererste sein, der irgendwas sagt, sondern erstmal hören, erstmal hier so ein bisschen die Lage sondieren, wer meint was, und dann sich klug überlegen, schon was sagen zu einem Thema, aber nicht als allererster. Und das war ja auch was meine Kollegin Martina in ihrem Podcast einige Folgen zuvor gesagt hat. Sie hat ja gesprochen über Frauen und Macht. Und sie hat sehr klar herausgearbeitet, dass es neben den offiziellen Machtstrukturen in einem Unternehmen, die man im Organigramm ablesen kann, von Aufsichtsrat über Vorstand, über Bereichsleiter und so weiter, interne Machtzirkel gibt. Und da sollte man durch diese Gespräche möglichst irgendwie herauskriegen, wer denn hier mit wem welche, ich sag mal, Sau durchs Dorf treibt. So, ansonsten wundert man sich, dass man eine tolle Sache vorbereitet hat, inhaltlich, fachlich, alles klasse, aber man am Ende des Tages mit dem Ganzen sowieso nicht durchgedrungen ist.
Das mit diesen internen Netzwerken, das finde ich immer sehr, sehr spannend. Vor allem, weil das, glaube ich, ja das ist, was sich am einfachsten sagen lässt. Ne? Also zu sagen, hey, bereite dich gut auf deine ersten Auftritte vor. Wenn du Meetings hast, dann setz dich mal ganz bewusst irgendwie in die Mitte hin, dass du auffällst, dass Menschen dich sehen. Das braucht ein bisschen Selbstbewusstsein, das kann man machen. Aber diese Netzwerke, diese informellen Machtstrukturen, die sind ja nicht umsonst informell, nicht eben für alle sichtbar. Wie erkennt man die jetzt, außer dass man Gespräche führt? Ich glaube, da wird einem ja nicht jeder sofort sagen, hey, hier gibt es folgendes Geheimnetzwerk. Also wie kommt man in sowas rein? Was ist so deine Erfahrung?
Ja, indem man reflektiert im Unternehmen, wie denn was zustande kommt. Manchmal weiß man ja gar nicht, warum bestimmte Entscheidungen so getroffen werden. Und dann muss man das mal reflektieren und hinterfragen. Ich würde sowieso die erste Zeit in einer neuen Position mehr fragen als senden. Mhm. Also ich kam als junger CFO nach Ungarn und war Juristin und hatte null Ahnung von Cashflow und Bilanzen und GUV. Natürlich Grundkenntnisse, sonst hätte man mich nicht auf die Position gesetzt. Aber ich habe Abende damit verbracht, meine Kollegen, also meine Mitarbeiter, zu fragen. Warum ist das so? Weshalb macht ihr das so? Und ehrlich gesagt, Mitarbeiter finden das total gut, wenn der Chef fragt. Denn endlich interessiert sich mal einer für die Arbeit. Und durch diese Fragen, man kann ja auch gucken, zu welchem Mitarbeiter bekommt man recht schnell ein Vertrauen, hat das Gefühl, man kann doch fragen. Aber das ist so ein bisschen Puzzlearbeit.
Ja, das ist ja jetzt noch mal. Ich glaube, das gehört da schon dazu, ist natürlich noch mal so ein ganz leicht anderes Thema. Ich würde da gleich auf jeden Fall gerne noch zurückkommen drauf. Aber ich will noch mal mich an diesen Netzwerken, an diesen informellen Machtstrukturen ein kleines bisschen festbeißen, weil das fand ich schon mit Martina sehr, sehr spannend, darüber zu reden und auch schon mit dir in der letzten Folge. Ich frage mal ganz provokativ, wenn es da jetzt irgendwelche, es sind ja häufig, ich meine, das ist hier Female Success, also wir reden ja drüber, dass Frauen in diese Netzwerke reinkommen sollen und das sind ja häufig irgendwelche Jungsclubs. Ist so. Ne? Also da sind Männer unter sich. Muss man da jetzt wirklich als Frau da rein? Kann man sich vielleicht nicht seine eigenen bauen? Wie siehst du das?
Ja, aber das ist doch das echte Leben, dass Mann und Frau zusammenarbeitet. Also ich will ja nicht auf irgendwelchen Inseln und in irgendwelchen Kuschelhöfen mich bewegen. Also ich rede auch bewusst nicht von den überall schon existierenden Frauennetzwerken. Die sind auch gut und auch wunderbar. Und da kann man vielleicht ein bisschen informeller reden. Aber man muss, und darüber muss man sich auch bewusst werden. Also ein Leben in der Wirtschaft und je höher man kommt, geht nun mal nicht ohne Männer. Also man ist nur gemeinsam stark. Und dann muss man diese Strukturen eben knacken. Und ehrlich gesagt, das war für mich immer ein besonderer Spaß, das irgendwie zu knacken.
Und sprich, das hat dich auch nicht interessiert, wenn du mal das Gefühl hattest, die wollen mich da eigentlich gar nicht, dann war das für dich erst Herausforderung. Also erst recht die Herausforderung.
Richtig, richtig. Und wenn mich ein Kollege ganz besonders angegangen ist, dann habe ich mal überlegt, wie könntest du ihm einen reintun, auf Deutsch gesagt, ohne dass das der das überhaupt merkt. Von woher das kommt, dann passiert ihm plötzlich mal was.
Das sind jetzt schon die Feinheiten für Profis.
Ja, aber das ist, man muss ein bisschen in Beziehungsgeflechten denken.
Ja, aber ich finde halt das deshalb so spannend, weil ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass für viele, also mir würde das so gehen, ich bin häufig im Umfeld mit neuen Menschen eher introvertiert, eher zurückhaltend. Und ich hätte tatsächlich ein großes Problem, mich in sowas reinzubeißen, Mann oder Frau, ganz egal. Also da mich reinzuknacken, wenn ich das Gefühl habe, die wollen mich vielleicht sogar gar nicht in diesem Netzwerk. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Frauen, die in so eine Position kommen, wir haben ja jetzt ein paar Mal schon drüber gesprochen, dass die erst recht kritisch beäugt werden, noch viel schlimmer ist. So, und das bedeutet ja im Umkehrschluss das, was du sagst, in der ersten Zeit als weibliche Führungskraft muss man wie so eine Art Mindset entwickeln, was sagt, ich knacke das, ich gehe da rein, no matter what. Also ich will da rein und das auch so ein bisschen mit der Brechstange machen. Also es ist ja schon eine recht harte Sache, oder wie würdest du das aussehen?
Aber live, du projizierst das jetzt immer auf die Männer. Ja. Ich habe in meinem Berufsleben es erlebt, dass ich Kolleginnen hatte, die
dich nicht wollten.
Die das noch weniger wollten, ja. Also das ist kein typisch Mann.
Jetzt sind wir beim Bienenköniginnen-Syndrom.
Ja, genau, genau.
Da können wir auch mal eine Folge drüber machen, oder?
So, und deswegen, sag ich mal, wenn du als Frau in einer Führungsposition bist, hat das Unternehmen sich ja bewusst dafür entschieden, das so zu besetzen. Und es tut gut daran, auch darüber haben wir schon eine Folge gemacht, dass das zum Erfolg wird. Also gibt es auch einen Chef, der ein Interesse daran hat. Jeder Mensch hat einen Vorgesetzten, der ein Interesse daran hat, dass das ein Erfolg wird.
Ja.
Und zu diesem Menschen sollte man möglichst schnell ein sehr vertrauensvolles Verhältnis aufbauen und vielleicht auch in der ersten Zeit regelmäßige Jourfixe vereinbaren. Und wenn das eine gute Unternehmensführung ist, dann fragt der auch mal die Mitarbeiterin oder die nachgeordnete Führungskraft, wie erleben Sie denn unser Unternehmen? So, und dann kommt man sehr schnell auch in ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Also es geht ja nicht, dass man allein gegen alle. Also man wird nie everybody's darling sein. Das muss man einfach wissen. Aber man kann sich ein Netzwerk von Vertrauten, egal ob Männer oder Frauen, das kann man sich aufbauen und mit diesem Netzwerk der Vertrauten kann man bestimmte Dinge nach vorne bringen.
Du hast jetzt noch so schon teilweise so ein bisschen nebenbei noch andere Punkte erwähnt, zum Beispiel wie wichtig ist es sich, wo man sich im Zweifel in einem Meeting auch mal hinsetzt, gerade am Anfang und ähnliches. Wenn wir tatsächlich mal so diese Äußerlichkeiten uns anschauen, würdest du sagen, das ist auch etwas, was gerade am Anfang als Führungskraft tatsächlich von einer größeren Bedeutung ist, das im also bewusst zu gestalten, wie werde ich auch visuell wahrgenommen im Raum, wie platziere ich mich und ähnliches? vielleicht sogar bis hin, gehst du so weit zu sagen, du würdest den Kleidungsstil mit deinen Klientinnen thematisieren?
Wenn es nötig ist, ja. Also es gilt immer noch der alte Spruch, Kleider machen Leute. Mhm. So, und darüber muss man sich bewusst sein, dass wir als Mensch ein Gesamtkunstwerk sind. Das ist die Stimme, das ist der Inhalt, was man sagt, das ist aber auch das äußere Erscheinungsbild. Und das muss angemessen sein. Und wenn ich daran Spaß habe, mich etwas individuell zu kleiden, solange das angemessen ist, der Position, die ich bekleide, dann soll ich das tun. Das Schlimmste ist, dass man eine Kleidung wählt, mit der man gar nicht auffallen möchte. Ja. Also grau, blau, möglichst noch mit weißer Bluse, ganz fürchterlich. Das bitte nicht. Sondern wirklich vielleicht auch im Schrank irgendwo zwei Bläser hängen haben, die ein bisschen farbiger sind oder ein bisschen poppiger sind. Selbst wenn man am Tag im Pullover in den Job geht, weil man keine externen Termine hat, dann kann ja vielleicht mal ganz schnell kommen, ah, da ist doch ein Meeting anberaumt, dass man ganz schnell mal sich was überwerfen kann. Also das sind so praktische Dinge. Aber man muss sich wohlfühlen. Das ist das absolut Wichtigste.
Ich finde gerade ganz interessant, dass du rätst ja zu, nicht sich zu verstecken und grau und irgendwie sowas zu tragen. Könnte es sein, dass wir da gerade einen Punkt erwischt haben, wo es Frauen wirklich mal ganz ausnahmsweise viel, viel einfacher haben als Männer? Weil wenn Männer sich optisch sichtbarer machen wollen, dann wird das ganz schnell ganz schrecklich. Aber Frauen können das, glaube ich, einfacher, oder?
Und da hast du völlig recht. Und diesen Vorteil habe ich in meinem Berufsleben sehr genutzt. Also in meinen jungen Jahren war ich dafür verschrien, dass ich Mini-Röcke trug mit sehr farbigen Seidenbläser, die extra ich mir habe schneidern lassen. Und wenn ich dann als einzelne Frau oder vielleicht mit zwei, drei anderen auf einer Konzerntagung erschien, dann blieb das schon im Hinterkopf der Kollegen. Das ist halt Sichtbarkeit. Und wenn da jetzt nur heiße Luft gekommen wäre von mir, dann hätte das auch alles nichts genutzt, ja. Dann wäre das eher nach hinten losgegangen. Aber da ich normalerweise sehr, ja, qualitative Beiträge, die vielleicht manchmal ein bisschen provokant und ein bisschen mutig waren, dazu beigetragen habe, ist das schon in Erinnerung geblieben.
Ich muss jetzt gerade an Angela Merkel und ihre farbigen Blazer und als einziger Farbtupfer in den großen internationalen Konferenzen zwischen lauter blauen und schwarzen Männeranzügen denken.
Ja. Sie hat das perfektioniert, dieses Prinzip. Ja.
Ich versuche mich tatsächlich nochmal in so eine Führungskraft, vielleicht auch ehrlich gesagt jemand, die jetzt nicht von, mittlerer Führungsebene auf obere Führungsebene gewechselt ist, sondern ein bisschen Erfahrung hat, sondern vielleicht jemand, die gerade neu ist als Führungskraft, so die ersten Schritte macht als Führungskraft. Da kann ich mir schon vorstellen, vieles von dem, was wir besprochen haben, ist schon eine echte Herausforderung. Sich Leute schnappen, mit denen reden, das noch aufschreiben, sich bewusst irgendwie bei Meetings in die Mitte setzen. Und du hast in irgendeiner anderen Folge hast du mal gesagt, meldet euch bewusst zu Wort. Tragt dazu bei, dass ihr auch gehört werdet. Meldet euch. Zieht euch so an, dass ihr gesehen werdet. Das ist ja schon etwas, wo vielleicht viele sagen würden, oh, da muss ich mich aber schon verstellen.
Ja, verstellen. Das Leben ist kein Ponyhof. Ja, man muss das wollen.
Ist schon eine sehr harte Einstellung, oder?
Ja, das kann ja sein. Aber umso bewusster man sich das macht, was denn Führung bedeutet, ja? Führung bedeutet eben, dass man in gewisser Weise exponiert ist. Und das würde ich auch wiederum Unternehmen empfehlen. Die haben ja alle Potenziallisten für Potenzialträgerinnen und so weiter. Macht das diesen Kolleginnen klar? So, und das liegt vielleicht manchmal nicht in der Natur der Kolleginnen, aber je mehr Frauen in Führungspositionen kommen, umso natürlicher wird das Ganze.
Jetzt haben wir sehr viele Dinge besprochen, die ja, so auf einer kommunikativen Ebene sind. Ich würde übrigens zum Beispiel noch ergänzen, mein Rat geht sofort auch in externe Netzwerke wie LinkedIn und Co. und fangt dort an, wirklich sichtbar zu werden. Postet aktiv, baut euch da euer Netzwerk auf und Ähnliches. Ne? Also alles das, was die heutige Werkzeugkiste hergibt, zu machen.
Das aber du, so das ist ein gutes Stichwort. Ne? Das ist ein gutes Stichwort live. LinkedIn, ja. Da würde ich mir überlegen, den Post in den ersten Tagen zu machen, welche Position habe ich, und ich würde das mit der Kommunikation des Hauses abstimmen. Hm. Ja, dass ich nicht einfach loslege, sondern sage, hallo, hier bin ich, und würde dieser Text passen. Das kann man alles vorbereiten.
Ja, und dann im Übrigen auch in den ersten 100 Tagen, wir wollten ja hier so ein bisschen die ersten 100 Tage besprechen, ist jetzt ganz spontan gerade, dass wir LinkedIn mit reinnehmen, aber ich glaube, das ist echt gut. Mein Rat wäre, ganz bewusst über das neue Unternehmen, positive Dinge über das neue Unternehmen auch zu posten. Also zu gucken, wenn, sagen wir mal, auf der Corporate-Seite Sachen kommen, die zu teilen, mit einem eigenen Kommentar zu versehen und das wertzuschätzen, damit man möglichst schnell in der Öffentlichkeit mit diesem Unternehmen verknüpft wird, aber dass die Kolleginnen und Kollegen sehen, dass man ja so ein Commitment hat zu diesem Unternehmen, dass man eben nicht mehr der Externe ist, sondern dass man wirklich sagt, hey, wir bei Firma XY, wir sind die Besten in, oder wir haben gerade folgenden Erfolg und ich bin so glücklich, dass ich jetzt Teil dieses Teams sein darf. Ne? Also sich wirklich damit zu verknüpfen. Worauf ich gerade hinaus wollte, das sind ja so alles so kommunikative Dinge. Hättest du auch ein paar inhaltliche Ratschläge, wie man sich in seinem Fachgebiet tatsächlich, also wie man fachlich im Bereich der Arbeit, die man zu erledigen hat, wie gehe ich da so in diesen ersten Tagen damit um?
Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass ich meine Aufgabe ganz klar habe. Und wenn die Idee nicht klar ist, was du eigentlich tun sollst, dann ist dein direkter Vorgesetzter der richtige Ansprechpartner. Das muss ein gutes Unternehmen ganz klar formulieren. Und dann musst du aktiv fragen nach all den Unterlagen. Meistens ist das ja so, dass die Aufgabe schon eine Vorgeschichte hat.
Ja.
Es gibt Protokolle, es gibt Ergebnisse. Frag nach all diesen Dingen. Also vermeide möglichst Blindarbeit.
Ja.
Und bild dir erstmal eine Meinung und verteste die Meinung. Nicht sofort daherkommen und sagen, also ja, bei meiner letzten Stelle haben wir das alles so und so und so gemacht und das muss jetzt hier alles geändert werden. Genau ist das, was ich meine, die Fehler, die man machen kann. Ja, da gehen sofort bei allen die Nackenhaare hoch und sagen, was will die denn? So, erstmal fragen, sich eine Meinung bilden und sich dann langsam daran arbeiten. Mhm. Und ein guter Vorgesetzter führt dich daran.
Mhm.
Ja, da gehören natürlich immer zwei zu, das Unternehmen und die weibliche Führungskraft. Aber deswegen danach fragen, das einfordern und sich gut vorbereiten, bevor man den Mund aufmacht.
Ja. Ich glaube, dieser Rat mit Unterlagen auch zu erfragen und sich dann reinarbeiten, den fand ich auch nochmal sehr gut, würde ihn gerne deshalb nochmal hervorheben wollen. Also gerade wenn man jetzt über diese ersten 100 Tage nachdenkt, dann würde ich immer dazu raten, in dieser Zeit im Zweifel, ja, da gibt's dann halt mal kein freies Wochenende, sondern versuch dich so tief und so intensiv und so detailliert wie möglich in die Sachthemen und die Hintergründe dessen, was im Unternehmen ist, am besten auch über deine Abteilung hinaus, über deine ganz konkrete Aufgabenstellung hinaus einzuarbeiten. Das merken ja deine Kolleginnen und Kollegen, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, je mehr Sachexpertise man plötzlich zeigen kann und auch zeigen kann, dass man ja über Hintergründe informiert ist, desto höher wird ja auch der Respekt und die damit verbundene Autorität letztlich.
Ja, und selten ist eine Aufgabe in einem Unternehmen nur in einer Abteilung verortet. Meistens gibt es da Relationen und Verbindungen zu anderen Bereichen und das sollte man auch einbeziehen. Also man sollte die Gespräche mit den anderen, die an der Aufgabe sitzen, führen und sich schlau machen, was haben die denn getan, wo waren vielleicht die Fehler in der Vergangenheit, was ist nicht gut gelaufen, so dass man schon so sich in diese Aufgabe wirklich reinfuchst. Ja, das muss man aufholen irgendwie.
Ja, das ist viel Arbeit. Das sind viele Dinge, die vielleicht. Also ich kann mir vorstellen, dass wir gerade auch zwei verschiedene Hörerinnen und Hörer da draußen haben, neben vielen anderen, aber die einen, die vielleicht sagen, oh je, das, was ihr sagt, das ist, also ist ja echt, da muss ich mich auch so ein kleines bisschen überwinden bei manchen Sachen. Und andere sitzen vielleicht kopfschüttelnd vor dem Lautsprecher und sagen, das ist doch alles selbstverständlich. Aber ich glaube, selbstverständlich ist es gerade eben nicht, sonst würden das ja viel mehr genauso tun. Und ich glaube, so strategisch an so etwas heranzugehen, das tun eben viel zu wenige.
Und es gibt immer drei Gruppen von vorhandenen Mitarbeitern in dem Unternehmen. Mhm. Eine, die sind dir sofort wohlgesonnen und finden dich klasse und sind sofort, gehen mit dir Kaffee trinken. Mhm. Dann gibt's die, die so ein bisschen abwarten, und dann gibt's die dich eigentlich doof finden. Und ja, so eine hätten wir überhaupt nicht gebraucht. So. Und mein Rat ist immer, lass die letzte Gruppe außen vor, die wirst du sowieso nicht überzeugen. Konzentrier dich auf die erste Gruppe, bau belastbare Verbindungen auf. Und Verbindung heißt ja auch geben und nehmen. Nicht nur nehmen, sondern ja, vielleicht auch geben.
Ja? Genau.
So, und damit überzeugst du die mittlere Gruppe.
Ja.
Und die anderen lässt du einfach.
Ja, das ist sozusagen dann das Langzeitengagement, die anderen auch noch irgendwie zu kriegen. Ja, es hat immer damit auch was zu tun mit den eigenen Erwartungen derer, die schon da sind. Ne? Also warum die zu welcher Gruppe gehören. Manche, die haben Hoffnungen, die sie mit dir verknüpfen. Manche, die haben auch Enttäuschungen, die sie mit dir verknüpfen, weil sie vielleicht selber den Job haben wollten. Also auch das ist ja sehr, sehr häufig so, da damit was anderes sich erhofft hatten. Gut, ich glaube, wir haben wieder einen breiten Rundumschlag gemacht. Da war sehr viel, sehr Konkretes dabei von, wie positionierst du dich für Gespräche, bau dein Netzwerk auf. Das ist in meinen Augen der schwierigste Rat, aber der am wichtigsten letztlich ist. Bis hin zu, ja, welche Klamotten trägst du und wie arbeitest du dich inhaltlich ein? Und das zeigt ja auch, wie vielfältig diese ersten Tage sind. Und dementsprechend kann ich nur dazu raten, das ist ein Projekt im Projekt sozusagen. Also wenn man eh schon einen neuen Job hat, ist das ja schon schwierig genug. Aber dann auch diese Dinge zu berücksichtigen, das macht dann halt die erfolgreiche Führungskraft aus.
Schönes Schlusswort.
Dankeschön. Marie-Therese, das war wieder sehr interessant. Ich denke, ich hoffe, dass ihr da draußen auch ein kleines bisschen was mitnehmen konntet. Also ich bin überzeugt davon, dass da viel dabei war. Und auch so aus meiner Perspektive nochmal als Mann, also alle diese Tipps, die können Männer genauso anwenden, also die hier zuhören. Vielleicht seid fair, wenn ihr diese Tipps aus diesem Podcast habt, nutzt sie nicht, um die Ellbogen gegen andere Frauen auszufahren. Das wäre jetzt unfair. Und an alle Zuhörerinnen da draußen, euren Start in die neue Position kann eure zukünftigen Erfolge unglaublich beeinflussen. Das hatten wir ja am Anfang. Die ersten Tage sind so wichtig, der erste Eindruck. Man beeinflusst so viel. Nutzt also diese Zeit, um euch zu zeigen, baut Netzwerke auf und verankert euch richtig in eurer Rolle. Kommt da drin an und ja, legt eine Grundlage. Wenn ihr das gemacht habt, wenn euch diese Episode dann auch noch gefallen hat hier, dann abonniert doch auf jeden Fall unseren Podcast und teilt ihn mit anderen Kolleginnen und gerne auch Kollegen. Teilt sie in eurem Netzwerk. So helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen und dieses Thema noch weiter zu verbreiten. Marie-Therese, vielen Dank.
Ja, danke schön live. Und ich darf neugierig machen, wir werden auch noch mal als Gästin in einer der nächsten Folgen eine Kollegin haben, die gerade eine neue Position übernommen hat.
Ganz genau. Und da können wir dann mal abchecken, wie das so dann in der Praxis bei ihr aussieht. Ich bin gespannt. Da werde ich dann nur zuhören, aber ich bin sehr, sehr gespannt auf die Episode. Ja, ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, lasst eine Rezension da, das hilft uns nämlich auch. Abonniert den Kanal, teilt ihn und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis zur nächsten Folge von Female Success. Tschüss und bis bald.
Tschüss.